Das Beste aus der SWR 3 Morning Show von heute.
Hallo, wir sind's, Michael Wirbitzki
und Sascha Zeus.
Das wird ein Hammer-Donnerstag in SWR3-Land, zumindest mal was das Wetter angeht. Ihr habt es ja eben schon gehört, wir werden heute Temperaturen von über 20 Grad bekommen. Die Sonne wird oft da sein, vielleicht so ein paar Schleier.
Hast du in letzter Zeit mal eine Couch gekauft?
Diese Frage trifft mich ein wenig unvorbereitet irgendwie. Nein, ich habe in letzter Zeit keine Couch gekauft. Ich habe die letzte Couch vor mehr als 15 Jahren, glaube ich, gekauft.
Vor mehr? Eine Couch, die so lange hält?
Ja, die war so arschteuer. Die werden noch meine Kinder abbezahlen. Ich habe ja schon ein Testament verfügt. Da steht drin, Jungs, denkt dran, die Couch abzubezahlen.
Das ist ja so, nein, ich spreche deswegen an, weil ich habe eine neue Couch bekommen gestern.
Ah, ja. Kriegt und man die einfach so oder muss man die bestellen?
Nein, die muss man schon. Ich habe die bestellt.
Ah, okay.
Und ich habe die alte, die noch, ja, ganz okay, aber wir wollten halt einfach eine neue.
Ja.
Und dann habe ich versucht, die so an Heinzelmännchen oder an solche Organisationen.
An Menschen,
abzugeben,
die Couchen brauchen.
Genau.
Oder Sofas.
Und ich sag dir, der Couchbedarf in Deutschland ist ganz weit unten.
Ist das so?
Ja, die haben mir alle gesagt, um Gottes Willen, bloß keine Couch, hier stapeln sich die Couchen. Dann war ich gestern auf der Müllkippe.
Ja.
Und die hat gesagt, in Container geht nicht. Wir haben da hinten einen extra Stapel Couch.
Den Mount Couch.
Den Mount Couch. Es ist unglaublich. Werden denn im Frühjahr so viele Couchen gekauft?
Ich weiß es nicht. Ich habe seit 15 Jahren keine Couch gekauft. Ich weiß nicht, ob ich das eingangs mal erwähnt habe. Ich finde das auch nicht besonders nachhaltig, wie du unterwegs bist.
Naja, gut. Aber die habe ich jetzt gekauft. Das ist die Mai Couch. Vielleicht kaufe ich im Juni noch eine weitere Couch.
Die Couch-Katastrophe ist nicht mehr aufzuhalten, dank Typen wie Sascha Zeus. Wirbi und Zeus sind im Radio. Das habt ihr euch so ausgesucht. Und das freut uns natürlich an diesem Donnerstagmorgen. Was machst du denn da?
Wie riecht's denn hier? Hier riecht's extrem gesund.
Es riecht gesund im Studio und das ist ja auch schön so.
Und
ich
warum?
Nehme an, du spielst auf meinen Tee an, den ich hier habe.
Das ist ein ganz merkwürdiges Gebräu.
Nun ja, ich mische hin und wieder mal und wechsle auch mal ab, denn Abwechslung ist ja nun das, was die Würze ins Leben bringt. In diesem Fall habe ich einen Fenchel-Anis-Kümmel-Tee. Ziehzeit 6 Minuten, mein Lieber.
Entschuldigung, Fenchel-Anis-Kümmel?
Ja.
Du brauchst einen Arzt.
Ja, ich brauche in der Tat einen Arzt und zwar einen Augenarzt, denn ich habe im Regal einfach die falsche Packung gegriffen. Aber ich muss sagen, nachdem ich das jetzt probiert habe, schmeckt es eigentlich ganz gut.
Ganz super. So, ich guck mal, ich google hier mal Anis, entzündungshemmend, antibakteriell, krampflösend. Verdauungsstärkend.
Ja, das ist doch schon mal wunderbar.
Hast
Anis, also sehr gut.
Hast du Probleme mit dem Magen?
Keins dieser Probleme habe ich.
Kümmel.
Ja.
Sehr gut bei Magenbeschwerden.
Ja.
Blähungen.
Ich habe gar nichts mit dem Magen. Ich habe auch nichts ansonsten, was da
Fenchel.
Angeht. Fenchel, ja.
Als Tee gegen Völlegefühl.
Ja, das ist klar. Außerdem kann er beim Stillen den Milchfluss leicht fördern.
Stopp. Müsste ich was wissen?
Nein, du müsstest nichts wissen.
Okay.
Ich habe einfach das Falsche gegriffen. Aber jetzt trinke ich das auch und ehrlich gesagt, es schmeckt.
Boah, riecht's hier.
Du kannst doch trinken, was du willst. Die Rentner-Cops. Das klingt wie ein schlechter Filmtitel. Das sind aber wirklich wichtige Menschen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen.
Im Projekt Cold Case hat das LKA Nordrhein-Westfalen vor anderthalb Jahren mehrere Mordermittler aus der Pension zurückgeholt.
Sozusagen Old Case. Denn bei fast einem Drittel der ungeklärten Mordfälle seit 1970 könnten die Täter jetzt noch überführt werden. Colin Nierenz leitet das Projekt. 1,5 Jahre nach dem Start, wie fällt denn Ihr Fazit aus?
Wir ziehen eine absolut positive Bilanz. Unser Ziel war es, dass wir alle ungeklärten Tötungsdelikte in Nordrhein-Westfalen, die wir noch auffinden können, noch einmal neu nach neuen Ermittlungsansätzen betrachten. Und das ist uns fast vollumfänglich gelungen. Die letzten Fälle werden jetzt noch nachbearbeitet und wir konnten in weit über der Hälfte der Fälle neue Ermittlungsansätze finden.
Das klingt nach viel Fleißarbeit, durch so viele Akten da sich nochmal durchzuwühlen. Warum war der Einsatz der pensionierten Kollegen so effektiv?
Weil die Leute zwei Faktoren haben, die entscheidend sind. Der erste ist, sie haben Zeit, weil sie keine aktuellen Fälle lösen müssen. Also sie sind frei von alltäglichen Aufgaben. Und der zweite Vorteil ist, dass sie ein unglaubliches Erfahrungswissen mitbringen. Die haben teilweise vorher 20 oder 30 Jahre Tötungsdelikte bearbeitet und konnten ihre Erfahrungen in diesem Prozess jetzt sehr gewinnbringend einbringen.
Und das Ganze funktioniert. 5 Fälle konnten ja seit Beginn schon aufgeklärt werden. In über 400 Fällen haben sie neue Ermittlungsansätze gefunden. Wie geht's denn jetzt mit den Rentner-Cops und den Cold Cases weiter?
Jetzt kommt ja die nächste Arbeit auf uns zu. Jetzt muss diesen Ermittlungsansätzen auch nachgegangen werden. Und die Idee ist jetzt, dass unsere Senior Experts in die Polizeibehörden im Land verteilt gehen Die würden dann mit den Kollegen, die dort bereits vor Ort arbeiten, Teams bilden und sich die einzelnen Fälle vornehmen und dann den Ermittlungsansätzen, die herausgearbeitet wurden, nachgehen. Das kann zum Beispiel sein, dass wir in einem Sachverhalt gesagt haben, da müssen noch DNA-Analysen durchgeführt werden. Dann würden die entsprechenden Untersuchungsanträge schreiben.
Die Idee ist aktuell noch im Innenministerium, also so zur Vorlage. Interessierte Rentner gäbe es aber genug, ne?
Die Bock haben auch in der zweiten Projektphase nochmal zurück ins Polizeigeschäft zu gehen. Das ist ja auch spannend.
Ich finde übrigens auch, Senior Experts klingt viel besser als Rentner-Cops.
Ja.
Denn das sind ja Leute, die eine enorme Erfahrung haben und die da offensichtlich echt noch was bringen. Viele von euch sind gerade dabei, sich fertig zu machen für den Job, für die Schule oder für was auch immer und sind dann gleich unterwegs. Unter Umständen auch mit Bus und Bahn, schön und gut, aber viel zu teuer.
Moment, das sagen nicht wir, das sagt Greenpeace.
Ja, die Organisation hat sich in einer europaweiten Untersuchung den öffentlichen Personennahverkehr angeschaut. 30 Länder inklusive der Hauptstädte. Linda Bies aus den SWR3-Nachrichten. Das Ergebnis, wir stehen eigentlich ganz gut da, ne?
Platz 4 belegt Deutschland. Vor allem allerdings wegen des neuen 49-Euro-Tickets, sagt Greenpeace. Das sei jetzt nicht perfekt vom Preis und Handling her, aber immerhin ein guter Anfang und es rücke den Bus- und Bahnverkehr in Deutschland endlich mal mehr in den Mittelpunkt.
Also Deutschland auf Platz 4.
Wer ist Top 3 in Europa?
Malta und Luxemburg sind die Spitzenreiter, denn hier kostet Bus- und Bahnfahren einfach mal gar nichts. Und auf Platz 3 kommt Österreich. Die haben vor 2 Jahren das sogenannte Klimaticket eingeführt. Das ist eine Jahreskarte, die kostet gut 1.000 Euro. Die gilt aber überall, also auch in Fernzügen. Und das lohnt sich dann schon vor allem für Pendlerinnen und Pendler mit weiteren Wegen. Außerdem gibt es in Österreich ja das 365-Euro-Ticket, also ein Jahr Bus- und Bahnfahren im Nahverkehr quasi für 1 Euro am Tag.
Gucken wir mal ans Ende der Liste. Wer landet da?
Ganz viele Länder aus dem Süden Europas, Griechenland, Italien, Frankreich zum Beispiel. Aber auch Dänemark, also Skandinavien, rechnet man eigentlich nicht mit, schneidet im ÖPNV-Ranking relativ schlecht ab. Nicht wegen der Preise. Die Dänen, die haben sogar die Mehrwertsteuer auf Bus- und Bahntickets abgeschafft. Vorbildlich, sagt Greenpeace. Aber es ging im Ranking eben nicht nur um Preise, sondern auch um die Nutzerfreundlichkeit und das Ticketsystem in Dänemark. Das ist wohl eins der kompliziertesten weltweit. Da bringen dann auch die niedrigen Preise nichts.
Ganz vorne Luxemburg.
Mhm.
Ja. Ja, ja, ich meine, da steigst du den Bus ein und nächste Haltestelle Schweiz.
Du solltest mal auf eine Landkarte gucken.
Ja.
Also von Luxemburg zur
Schweiz. Liechtenstein, verdammt.
Oh Gott. Also, der öffentliche Personenverkehr in Europa ist meist zu teuer, sagt zumindest Greenpeace. Aber wir haben gehört gerade, Deutschland kommt eigentlich ganz gut weg. Gerade jetzt durch das 49-Euro-Ticket. Wir liegen da im Ranking auf Platz 4 in Europa.
Patrick Freiberger ist ein Riesenfan der Öffis, sagt er.
Der steht gerade auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in Mesenich in Rheinland-Pfalz und wartet auf seinen Bus.
Ein ganz großer Beitrag zum öffentlichen Personenverkehr in Luxemburg. Der ist nämlich seit dem 1. März 2020 kostenlos. Bus und Bahn innerhalb vom Ländchen. Wir sind hier Grenzgänger aus der Region. Wir nutzen die Möglichkeit sehr gerne. Hier auf dem Parkplatz stehen mittlerweile schon um 6:30 gefühlt 150 Autos. Und Busse fahren hier im Takt von allen 10 Minuten, würde ich sagen. Und wir genießen das alle, dass wir gleich auf der Autobahn noch ein bisschen die Augen zumachen können. Ganz besonders dann, wenn Stau ist. Da muss sich nur einer unterwegs ärgern.
Die SWR3 Morning Show hier. Es ist der 4. Mai, also May the 4th. Und deshalb, May the 4th be with you. Also dieses Möge die Macht mit dir sein. Das Wortspiel mit dem Datum führt dazu, dass heute der internationale Star Wars Tag ist.
May the 4th be with you. Yeah. Viele Fans der Saga feiern den Tag, in dem sie die Filme oder Serien eben nochmal gucken. Und zwar den ganzen Tag.
Und natürlich, weil da viel Kohle drin steckt, ist noch viel, viel mehr in Planung. Aus Los Angeles, SWR3-Korrespondentin Katharina Wilhelm.
Disney plant viele neue Serien, die zum Beispiel auf dem Streaming-Service Disney Plus laufen sollen. Über die Jedi-Frau Ahsoka mit Rosario Dawson in der Hauptrolle. Die soll in diesem Jahr erscheinen. Und auch die bei Fans beliebte Serie Andor soll eine zweite Staffel bekommen. In der Planung ist auch ein Star-Wars-Film von Regisseur Taika Waititi. Über den Inhalt ist da allerdings noch nichts bekannt. Und dann gibt es noch ein halbgeheimes Projekt, das viele als Star Wars 10 bezeichnen. Also doch eine Fortsetzung der Saga, in der auch Rey wieder eine Rolle spielen soll. Die Geschichte ist etwa 15 Jahre nach Ende des letzten Star Wars Films Der Aufstieg Skywalkers angesiedelt. Noch ist der der Film in der Entwicklungsphase und wird geschrieben. Das wird sich aber wahrscheinlich wegen des aktuellen Autorenstreiks in Hollywood noch ein bisschen in die Länge ziehen. Das heißt, wann dieser Film dann genau in die Kinos kommen wird, das kann man nicht so genau sagen. Ich vermute mal nicht vor 2025.
Dieses Jahr wird der 4. Mai in Hollywood ganz besonders gefeiert, denn die verstorbene Schauspielerin Carrie Fisher, die ja Prinzessin Leia gespielt hat, die kriegt posthum einen Stern auf dem Walk of Fame.
Ihre Tochter Billie Lourd wird da sein und für sie sprechen und es sind wohl noch Überraschungsgäste geplant. Wer genau kommt, ist noch nicht klar. Nur so viel, Carrie Fisher ist dann in guter Gesellschaft. Harrison Ford alias Han Solo und Mark Hamill, also Luke Skywalker, haben schon einen Stern auf dem Walk of Fame. Und dann gibt's in L.A. noch was ganz Spezielles für Star Wars Fans und zwar im Oscar-Museum. Da werden ein paar Requisiten aus dem Archiv und den Schaufenstern sozusagen geholt und man darf dann dort Selfies mit R2-D2 machen.
Die Star Wars-Saga geht weiter und weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Hier ist die SWR 3 Morning Show am Donnerstag und ich hätte gerne mal einen Puh.
Ein Puh?
Ja, hättest du einen Puh?
Puh.
Puh, das war ein Krimi am Abend im DFB-Pokal-Halbfinale zwischen Stuttgart und Frankfurt. Mit dem besseren Ende für die Eintracht. Am Ende hat Frankfurt das Ding gewuppt mit 3:2 in Stuttgart.
Und die VfB-Fans waren ordentlich geknickt.
Es hat am Ende einfach das Durchsetzen gefehlt, zu viele einfache Fehler. Aber es war trotzdem ein gutes Spiel. Und ich finde, wir hätten es verdient zu gewinnen. Sehr traurig, ich bin schon sehr enttäuscht. Aber ich sag mal so, die Frankfurter sollen sich das Ding jetzt holen. Weil wir wollen doch nicht die Leipziger gewinnen lassen, oder? Die
Enttäuschung ist riesig.
Aufreger des Abends aus Stuttgarter Sicht war ein potenzielles Handspiel, das der Schiedsrichter noch in der 7. Minute der Nachspielzeit überprüft hat.
Da stand es 2:3 aus Stuttgarter Sicht. Am Ende gab es keinen Elfmeter.
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß.
Taffe Entscheidung für den Schiedsrichter. Ganz klar eine schwierige Entscheidung, aber für uns natürlich eine bittere Entscheidung. So gesehen sind wir natürlich nicht besonders glücklich mit der Entscheidung.
Der Frankfurter Trainer Oliver Glasner hatte nach dem Spiel dann keine Lust mehr, das Ganze noch zu kommentieren.
Nochmal, aber ist auch müßig jetzt. Wir freuen uns riesig, dass wir nach Berlin kommen, nach einem Halbzeitrückstand wieder so zurückzukommen. Ein Riesenkompliment an die Jungs.
Ich muss aber auch den VfB loben. Ich habe die erste Halbzeit gesehen. Ganz klar das bessere Team.
Nach der Pause dann hat Frankfurt ordentlich aufgedreht. Für den Frankfurter Mario Götze keine große Überraschung.
Weil wir eine gewisse Stärke auch in der Mannschaft haben, weil wir wissen, wie wir verteidigen müssen, offensiv agieren müssen. Und wir haben immer in jedem Spiel die ein oder andere Tormöglichkeit. Und deswegen, wir haben einfach auch an uns geglaubt und an unsere Torchancen geglaubt. Und das ist uns gut gelungen.
Wir haben es heute Morgen schon gesagt, diese Tröte da gerade im Hintergrund, das war die Frau von Mario Götze.
Ja, die gesagt hat, Mario, Mario.
Du wirst wieder Vater. Es ist nämlich auch, nach dem Spiel hieß es dann, dass er erneut Vater werden wird.
Ist doch schön.
Ja, auch schön. So, im DFB-Pokalfinale stehen jetzt also Frankfurt und Leipzig. Wann findet das Ganze statt?
Am 3. Juni in Berlin.
Die Morningshow hier. Hier mal ein beeindruckender Wert von 0 auf 100 Kilo in 8,1 Litern.
Ja, das ist nämlich der Pro-Kopf-Konsum von Speiseeis in Deutschland. Ja. 8,1 Liter.
Und natürlich nimmt man davon nicht sofort so zu.
Nein.
Man darf sich durchaus mal ein Eis gönnen. Diese ganze miese Peterei immer um irgendwas,
nee,
was Kalorien hat.
Oder esst so. Okay. Ruhig Eis.
Also 8,1 Kilo schlürft jeder. Da bin ich allerdings nicht dabei, muss ich sagen. Bei mir ist es weniger, aber umgekehrt gibt es natürlich Menschen, die viel mehr Eis essen. Sonst kommt ja dieser Durchschnittswert nicht zustande.
Also ich zum Beispiel. Ich esse wirklich mehr.
116 Kugeln, so Eiskügelchen sind das im Durchschnitt irgendwo.
Und das Eis wird teurer, die Preise haben ordentlich angezogen.
Ja, wie gehen die Menschen an so einem schönen Tag wie heute damit um? Wir kriegen ja heute den sonnigsten und wärmsten Tag bisher in SWR3-Land. Essen wir jetzt vielleicht weniger Eis, wenn die Preise so angezogen haben? Das wollte Rheinland-Pfalz-Reporterin Saskia Wöhler von den Menschen in Bad Kreuznach wissen.
Ein Bällchen 1,40 fürs kleine Dorf ist schon stramm. So ab und zu kann man sich das schon gönnen, aber ich denke, es wird einfach weniger dann irgendwann, weil es halt zu teuer ist.
Ich habe tatsächlich jetzt auch schon die Tage für 2 Kugeln 4,40 Euro gezahlt. Das schon habe ich teilweise, vor allem wenn du es halt in Vergleich setzt zu anderen Lebensmitteln oder so.
Das waren zwei Kugeln mit Sahne, 4 Euro. Dafür bekommt man natürlich schon im Geschäft eine ganze Schüssel. Ne?
Man kann nicht überall sparen, also Eis sollte man sich schon gönnen.
Ich glaube, dass die Vorfreude einfach auf das gute Wetter jetzt die Preiserhöhung ein bisschen überwiegt.
die erste Sonnenstrahl und dann halt Eis.
Also jetzt ist die Vorfreude so groß, dass es eh egal ist, aber wie werdet ihr es über den Sommer machen? Dann nicht jede Woche ein Eis?
Ich denke schon, dass wir das mehr auf was Besonderes lege und früher oder später dann eher so dieses Discounter-Eis doch nochmal zurückgreife.
Und große Frage, ihr habt ja jetzt alle Kugeln im Becher oder in der Waffel. Wie sieht es mit Eisbechern aus?
Die sind schon teuer, also die sind extrem gestiegen. 97, 8 Euro.
Also das macht man dann eher nicht mehr, sondern eher das kleine Eis.
Ja, genau.
Also wir geben es gerne noch aus.
Ja, wir können es uns noch leisten.
Eis ist halt lecker.
Also ich würde nicht drauf verzichten. Und wenn es dann halt nur eine Kugel für jeden ist, aber es ist halt trotzdem so eine, es ist halt so Sommervibes, die man irgendwann hat.
Genau, und um die geht's ja auch. Und wie immer gilt natürlich, Eis ist nicht gleich Eis, logischerweise. Wenn jemand sich Mühe gibt, ein handgemachtes Eis verkauft mit guten Zutaten, dann
und
ist
kein Supermarkteis.
Dann ist das natürlich ein bisschen was teurer.
Ich finde Supermarkteis nicht gut.
Aber auch Supermarkteis kann man
es. Ja, ja, klar kann man es essen, aber vielleicht lieber in der Eisdiele eben nur eine Kugel.
So, finde ich.
Lecker.
Du. Ja. So. Wir wollen das Niveau mal ein wenig anheben.
SWR 3. Voll die Kultur.
Ja, wir haben ja auch immer einen Blick auf die Kultur. Zum einen natürlich auf die Lyrik, was Sascha Spatz angeht. Zum
Aber auch auf die Kunst, auf Gemälde. Und wir fragen uns seit Jahren, wer ist die Frau?
Wo hat Leonardo da Vinci sie getroffen?
Und verdammt nochmal, wo sitzt sie eigentlich?
Ja, wenn es um die Mona Lisa geht, da sind ja noch viele Fragen offen. Und ganze Generationen von Historikern beschäftigen sich mit all diesen Fragen. Fachleute sind da seit Jahren dran und wollen diese Rätsel lösen. Eines, das soll jetzt geklärt sein.
Und zwar, welche Landschaft da im Hintergrund zu sehen ist.
Bei der Mona Lisa. Manuela Ried aus dem SWR3 Morningshow-Team.
Es soll sich bei der Brücke im Hintergrund um die Romito-Brücke in Laterina handeln. Das ist in der Provinz Arezzo in der Toskana. Der italienische Historiker Silvano Vincetti ist sich da nach Medienberichten ganz, ganz sicher. Er sagt, von der Brücke ist heute zwar nur noch ein Bogen erhalten, aber als da Vinci das Bild angefertigt hat, da sei er sehr oft in dieser Region gewesen. Außerdem habe man historische Dokumente und Drohnenaufnahmen ausgewertet und jetzt seien sich die Fachleute eben sicher. Bei der Romito-Brücke handelt es sich um eine etruskisch-römische Brücke, die 1703 eingestürzt ist. Und was geholfen hat, dieses ganze Rätsel zu lösen, die Anzahl ihrer Bögen. Die Brücke hinter der Mona Lisa hat 4 Bögen und so viele habe eben auch die Romito-Brücke gehabt.
Aha.
Die war damals, als das Gemälde entstanden ist, offenbar eine sehr belebte Brücke, die von vielen benutzt worden ist. Und sie soll die Reisezeit zwischen Arezzo, Florenz und Fiesole um mehrere Stunden verkürzt haben. Das hat der italienische Historiker Silvano Vincetti noch mal hervorgehoben.
Die haben Drohnenaufnahmen ausgewertet. Die hatten damals noch gar keine
von
Drohnen.
Von heute natürlich.
Ach so.
Entschuldigung.
Ja. Und so. Wenn die mich gefragt hätten, hätte ich Ihnen gleich sagen können, das ist die Romito-Brücke.
Ja, natürlich.
Klar. Logisch.
So, jetzt wissen wir das also. Und ihr wisst es auch da vorm Radio. Und jetzt macht irgendwas damit. Gigantisches Royal-Gedöns am Wochenende in London. Der Samstag bringt uns die Krönung von Charles III. In London. Hunderttausende kommen dahin. Millionen weltweit werden wohl vor den Fernsehern sitzen. Und nicht nur die royale Familie trifft sich zu diesem Ereignis.
Ja, und da ist die Situation doch schon recht angespannt. Stichwort Enthüllungsbuch, Harry und Megans Doku.
Ja, da ist ordentlich Strom in der Tapete bei den Royals. Trotzdem treffen am Samstag natürlich nicht nur irgendwelche Funktionsträger aufeinander, sondern eben auch ein Vater und seine zwei Söhne, die wiederum ja Brüder sind. Kira Liebmann ist Familienexpertin. Fangen wir mal bei Charles an. Da knirscht es ja nicht nur zwischen ihm und Harry, sondern auch zwischen den beiden Brüdern. Wie sollte er sich da verhalten?
Ich würde König Charles als erstes empfehlen, zu überlegen, was ist meine Angelegenheit und was geht mich nichts an. Also der Streit zwischen den beiden Söhnen, das ist nicht sein Verantwortungsbereich. Da sollte er sich nicht einmischen, solange er nicht gefragt wird. Und das Thema zwischen ihm und dem Harry, das ist ein privates. Ich weiß, das ist bei den Royals nicht immer möglich, aber soweit es geht, würde ich das tatsächlich in den eigenen vier Wänden klären und nicht in der Öffentlichkeit.
Okay, schauen wir auf William, den Thronfolger.
Über die Beziehung von beiden Brüdern haben wir so viel gelesen, auch Unschönes.
Ja, was raten Sie ihm?
Ja, William hat ja einen besonderen Stand. Er wird ja dann der nächste König nach Charles. Und da schaut man natürlich ganz genau, was er macht. Und auch hier würde ich ihm raten, menschlich bleiben. Wir machen auch mal Fehler. Wir mögen einander nicht. Und das darf man durchaus auch zeigen, aber eben in der Öffentlichkeit so wenig wie möglich. Und das Ganze auch in geschlossenen Wänden dann miteinander ausmachen und nicht nach außen. außen austragen, weil auch ein Gesichtsausdruck spricht einfach Bände. Und selbst wenn man nichts sagt, mit dem entsprechenden Gesichtsausdruck ist da einfach sehr, sehr viel Interpretationsspielraum.
Mhm. Also sich wie die Schweiz verhalten, neutral oder wie?
Genau, neutral bleiben, sein Gesicht, ich sag's mal, ganz salopp unter Kontrolle halten und alles, was zwischen den beiden auf der Bruderebene passiert, dann wirklich hinter geschlossenen Türen oder am Telefon oder einfach auch gar nicht, aber eben so, dass die Öffentlichkeit da nicht mit hineingezogen wird, weil wir können alle nur spekulieren.
Und Harry selbst, der soll ja wohl nur für so eine Art Blitzbesuch kommen. 2 Stunden nach der Krönung, sagen zumindest verschiedene Medien, soll er wieder abreisen.
Auch weil sein Sohn am selben Tag Geburtstag hat. Ne?
Das zeigt aber ja schon, wie angespannt die Familiensituation ist. Wie kann er denn die wenigen Stunden in London am geschicktesten rumbringen?
Ich würde sagen, versuch dich auf die guten Sachen zu konzentrieren. Verbringe Zeit mit den Menschen, mit denen du eine gute Zeit hast. Und ich finde es ja auch ein sehr schönes Zeichen, dass er kommt. Und vielleicht möchte man das ja auch unter diesem Vorzeichen sich anschauen. Und Harry, würde ich sagen, komm in den 2 Stunden, red mit den Leuten, die du magst. Verbring die Zeit mit den Menschen, die dir gut tun, damit du auch mit dem guten Gefühl wieder abreisen kannst.
Soweit die guten Empfehlungen von uns. Aber diese Royals, die hören ja nicht auf uns.
Nee, die hören auf niemanden.
Hallo, prima, dass ihr da seid. Wir fuchteln hier gerade mal mit dem Laserschwert rum.
Moment.
Ja, was?
Also bei Star Wars ist ein Lichtschwert.
Das
aber auch Laser kann.
Daran sieht man mal wieder, dass ich so gar keine Ahnung habe. In der Star Wars Welt bin ich nicht ganz zu Hause, aber viele, viele, viele Menschen weltweit.
Und heute ist ein ganz wichtiger Feiertag. Es ist Welt-Star Wars-Tag, das sollen wir nicht vergessen, hat uns Jan aus Öhringen geschrieben.
Ja. Es ist May the 4th, also der 4. Mai, klingt eben auch wie May the Force be with you. Also möge die Macht mit dir sein. Deshalb immer der 4. Mai. Und wir haben uns heute früh schon so ein bisschen Star Wars genauer angeschaut, was da noch kommen wird und so. Das ist ja eine Marketingmaschinerie ohne Ende, muss man sagen.
Also es kursieren so Zahlen, so alles zusammen, so 70 Milliarden. Weltweit Merch.
Nur Merchandising, unglaublich. Also nur irgendwelche Zahnbürsten mit Star Wars Ausdruck und Kaffeebecher etc. Thorsten Henning-Thorau ist Professor für Marketing und Medien an der Uni Münster mit dem Schwerpunkt Entertainment und Filmwirtschaft. Müssen wir nicht alle inzwischen gesättigt sein von Star Wars?
Ja, das ist eine ganz faszinierende Entwicklung tatsächlich, denn man sagt ja, dass Entertainment-Filme, die geraten irgendwann relativ schnell in Vergessenheit. Bei Star Wars ist das nicht so. Star Wars ist schlicht die größte popkulturelle Marke, die wir kennen.
Die Rechte von Star Wars gehören ja seit ein paar Jahren dem Disney-Konzern. Der hat sie Star Wars-Erfinder George Lucas abgekauft. Wie bekommt das Disney aus Ihrer Sicht bisher hin?
Grundsätzlich muss man erstmal sagen, dass die das schon nicht schlecht gemacht haben, ökonomisch betrachtet, denn sonst würden wir vermutlich ja auch gar nicht telefonieren jetzt. Allerdings ist so, seit der 3. großen Staffel, wie ich die Filme mal nenne, die großen Episoden 7, 8, 9, da gibt es Probleme. Da hat man Probleme mit der, wie wir das sagen, Qualität der Filme. Das merkt man dann in solchen Bewertungen auf der Internet Movie Database oder bei Movie Pilot oder wo immer man nachguckt. Da fallen die Bewertungen dieser Filme sehr heterogen aus und es gibt sehr viele, die gar nicht glücklich sind damit.
Kann das denn aus Ihrer Sicht auch dazu führen, dass sich vielleicht Menschen dann vom Star Wars Universum abwenden?
Ja, man sagt in der Ökonomie, im Marketing, in der Markenforschung, sagt man, das Schlimmste, was du einer Marke antun kannst, ist die Marke überall drauf zu pappen, überall drauf zu kleben. Und das hat Disney am Anfang gemacht. Man hat, muss ich vorstellen, mal diverse Milliarden ausgegeben für die Rechte an diesen Stoffen. Und dann hat man gesagt, na gut, die müssen wir wieder reinholen. Also haben sie alles Mögliche produziert. Und das hat wirklich zu Qualitätsverlusten und zu Übersättigung auch geführt. Und dann hat man damals, der Bob Iger, der Konzernchef, ist auf die Bremse getreten und hat gesagt, stop. Wir müssen das zurückhaltender machen. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo man wieder Gas gibt, wo man wieder sagt, wir wollen wieder mehr machen. Und die Ergebnisse sind sehr unterschiedlich.
Sagt Thorsten Henning-Thorau, Professor für Marketing und Medien an der Uni Münster, über den Star Wars-Rummel. Der 4. Mai ist heute. Guten Morgen, SWR3-Land. Wir schauen nochmal eben zurück auf den Sommer 2022. Und das war ja nun wirklich ein ziemlich heftiger Sommer.
Dürren, Waldbrände, Hitzerekorde. Auch heute deutet das Wetter mit bis zu 26 Grad ja schon wieder in Richtung Sommer, ne?
Ja, aber wir haben ja erst Mai. Unsere Wetterfrau Lea Spindler hat sich die kommenden Monate mal etwas genau angeschaut. Und da kann man natürlich bestimmte Dinge schon ablesen. Und trotzdem eben mal eine kleine deine Prognose eben für den Sommer riskieren? Kannst du das mal machen, so ein bisschen vorausschauen bitte, Lea?
Ja, so verschiedene Wettermodelle deuten aktuell wieder auf einen sehr heißen und trockenen Sommer in Deutschland hin. Vor allem der Sommermonat Juli sieht sehr, sehr warm aus. Also da sind dann möglicherweise auch wieder Temperaturen über 40 Grad drin. Insgesamt wird der Sommer 2023 zu warm ausfallen, auch wenn es jetzt wie im letzten Jahr wieder so heftige Schauer, Gewitter und Unwetter auch mit Überflutungen geben kann.
Wenn es denn so kommt, 40 Grad sind ja wirklich knackig, könnte der Sommer dann wieder so ein Rekordhitzesommer werden?
Nach einem generellen Hitzesommerrekord sieht es jetzt bisher nicht aus. Also so einzelne Monatsrekorde oder auch Hitzerekorde für verschiedene Regionen sind natürlich durchaus wieder möglich. Eine gute Nachricht gibt es aber schon mal, was die Dürre betrifft. Die letzten Wochen war es ja dann doch sehr nass und vor allem der Oberboden konnte sich da so ein bisschen regenerieren. Und deshalb haben wir immerhin da schon mal eine bessere Ausgangslage als im letzten Jahr. Also wenn wir jetzt den Mai im Vergleich zu dem letzten Jahr sehen, dann haben wir da deutlich mehr Regionen, die jetzt nicht mehr so krass von Dürre betroffen sind.
Höre ich hier Perlen des Gelächter. Ja. Ist das so gut?
Ja, das ist sehr gut.
Ja, du kannst ihn gleich abgeben beim Horst, aber vor dir ist noch ein anderer dran.
SWR 3, Bares für Hohles.
So, Tachchen, ich bin der Horst. Und wen haben wir denn hier?
Hm? Servus, Horst, ich bin der Brunnenbrenner Bruno.
Willkommen, Brennenbrunner Brano.
Brunnenbrenner Bruno.
Ja, meine ich ja. Also, Brunnenbruno Brenner hier.
Brunnenbrenner.
Ja, ist ja gut. Also, was hast du für einen Witz dabei?
Hm? Das ist der Lieblingswitz von meiner Tante, der Brunnenbrunner Brunhilde, die aber eine geborene Brunnenbrenner ist.
Meinetwegen kommt jetzt endlich der Witz.
Ja, es ist übrigens ein Aberwitz.
Ein Aberwitz?
Ja, weil du bestimmt sagen wirst, aber den verstehe ich nicht.
Ja gut, das wollen wir ja erstmal sehen.
Zu welchem Arzt geht ein Zyklop, der eine Bindehautentzündung hat?
Ja, zum Augenarzt.
Nein, der geht zum Augearzt, nicht zum Augenarzt. Zum Augearzt, weil ein Zyklop hat ja nur ein Auge.
Du liebes Bisschen, jetzt wird's ja hinten höher als vorne. Dafür kriegst du kein Händlerkärtchen, Brunnenbrunner,
Brunnenbrenner.
Brunnenbrenner! Raus.
SWR 3.
Ja. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, weiß-blauer Bruder.
Da sagst du was, Old Plapperhand.
Was für ein wundervoller Morgen. Aber was wird der Tag uns bringen, hm?
Nun, ich reite hinaus zum Discounter des Weißen Mannes und besorge einen Wagenheber für meinen Bruder Warnendes Dreieck.
Warnendes Dreieck? Der von den Standstreifen-Schoschonen?
Genau der. Mhm. Was wirst du tun, Old Plapperhand?
Nun, ich verkünde noch die Abschiedsweisheit der Abschlepp-Apachen. Erst, wenn der weiß-blaue Bruder am heutigen Welt-Star-Wars-Tag sagt:
Ich bin dein Bruder.
Ja, ja. Erst wenn Frankfurt-Fans nach dem Pokal-Halbfinalsieg gegen Stuttgart singen:
Berlin! Berlin! Wir fahren nach Berlin!
Und erst, wenn wir heute schon mal für einen Tag richtig Sommer haben.
Jetzt ist Sommer, egal ob man schwitzt oder friert. Sommer ist, was in deinem Kopf passiert. Es ist Sommer.
Ja, erst dann werdet ihr merken, dass die Morningshow jetzt vorüber ist.
Hau, und jetzt lass uns in die Morgensonne reiten.
Ja.
SWR 3, die Morningshow. Montag bis Freitag von 5 bis 10. SWR 3.